František Rajtoral ist tot. Er starb am Sonntag, den 23.05. im Alter von 31 Jahren. Rajtoral kam in der Rückrunde der Saison 2013-2014 auf Leihbasis von Viktoria Pilsen nach Hannover und absolvierte 7 Spiele für die Roten in der Bundesliga. Nach der Saison kehrte er nach Tschechien zurück und wechselte in diesem Sommer nach Gaziantepspor in die Türkei. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden.
Hannover liebt, die 96-Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.
Hannover 96 kassiert in der 94. Minute das 2:2 in Aue und lässt 2 bereits sicher geglaubte Punkte im Aufstiegskampf liegen. Nach Siegen des VfB Stuttgart und des östlichen Nachbarns bleibt aktuell nur Platz 3 in der Tabelle. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96-Show bei meinsportradio.de. Heute in der Besetzung mit Lutze. Hallo Lutze.
Hallo Tobi.
Außerdem dabei Tobi Krause von 96freunde.de. Hallo Tobi.
Hallo Tobi, hallo Lutze.
Und das magische Zweieck vertritt Christoph Borschel. Hallo Christoph.
Hallo Tobi, hallo Lutze, hallo Tobi.
Jetzt haben wir sie alle zusammen. Wir sprechen heute natürlich über das Spiel in Aue, aber ein wichtiger Teil dieser Sendung wird auch die kommende Jahreshauptversammlung von Hannover 96, dem e.V., sein. Wir versuchen so ein bisschen zu beleuchten, was hinter den gestellten Anträgen steckt, was bei dieser Jahreshauptversammlung auf dem Spiel steht. Und dann haben wir natürlich noch einen Blick nach vorne, denn nach Aue ist vor Düsseldorf, die wir diese Saison bereits zweimal gespielt haben, einmal sehr erfolgreich, einmal eher so durchschnittlich. Da müssen wir mal gucken, was da am kommenden Sonntag auf uns wartet. Aber erst Aue. Jetzt vorab die Info. Ich war am Sonntag und am Samstag, beide Tage, dementsprechend auch während des 96-Spiels, in Stuttgart beim Fed Cup und habe dort für mein Sportradio die Übertragung von diesem Fed Cup kommentiert. Und ja, dürfte jetzt nicht laut sagen und auch nicht weiter sagen, den Tennisleuten. Ich habe natürlich ab und zu aufs Handy geguckt, wie es steht, aber ich habe nicht eine Minute gesehen. Und mein Plan war, dass ich mich abends ins Hotelzimmer lege, das iPad in die Hand nehme und dann ein bisschen mir das Spiel nochmal angucke, weil wir ja gewonnen haben. Das hat leider nicht so ganz geklappt, wie es dazu gekommen ist und warum ich das dann doch nicht geguckt habe, weil wir verloren haben, besprechen wir jetzt. Und da brauche ich eure Hilfe. Ich weiß, ihr habt das Spiel alle gesehen, alle ganz aufmerksam, auch wenn der ein oder andere behaupten möchte, dass er das vielleicht alle schon wieder vergessen hat, was da passiert ist. Ich würde es gerne trotzdem erfahren. Lutze, erste Halbzeit, nach 3 Minuten, Anton. Das ist doch ein perfekter Start. Wir wussten nach 3 Minuten schon, dass wir auswärts ein Tor geschossen haben. Erstens, wie kam es zu dem 1:0? Zweitens, was ist dann in dieser ersten Halbzeit noch alles passiert?
Ja, ich hatte mich gerade auf meinem Sofa platziert und das Spiel fing an und ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr genau. Ich gehöre auch zu denen, die schnell vergessen, wer diesen Freistoß reingetreten hat. Pripp war es wieder. Ja, ich habe es schon fast gedacht. Pripp mal wieder und ja, Anton steht da, also sehr gut getimtes Ding und Anton steht da hinten in der Ecke und macht das Ding rein. Und wir führen 1:0 nach 3 Minuten, habe ich gedacht. Ja, das ist ganz hervorragender Start. Jetzt kann man ja eigentlich das Ganze ganz gut angehen und schauen wir mal, was Aue denn jetzt so zu bieten hat.
Was hatte Aue denn in der ersten Halbzeit zu bieten, Lutze?
Ja, also ich hatte den Eindruck, dass Aue eigentlich dann, nachdem so der erste Schock verdaut war, sind sie halt irgendwie besser ins Spiel gekommen und haben eigentlich auch, finde ich eigentlich sehr gut kombiniert. Also auf jeden Fall, die spielen ja auch mit dem neuen Trainer eigentlich einen sehr gepflegten Fußball, was man jetzt unbedingt, auch einen sehr offensiven Fußball, wie ich fand, was man jetzt unbedingt für eine Mannschaft, die hinten drin steht, in der Tabelle ja nicht unbedingt erwarten kann. Aber das sah eigentlich relativ gut aus, muss ich sagen, wobei der Platz ja auch schon etwas, am Anfang glaube ich, es hatte kurz vorher wohl ziemlich geregnet und waren einige Pfützen auch auf dem Platz. Der Ball ist ab und zu auch mal stecken geblieben am Anfang. Da dachte ich, ob das so gut geht. Das hat sich dann aber im Laufe des Spiels, weil es dann irgendwie trockener wurde, doch gar nicht so ausgewirkt, wie ich erst dachte. Nö, und die sind irgendwie mal besser ins Spiel gekommen, hatten dann eigentlich auch schon eine Riesenchance, wo Schauner so ein bisschen, ja, sagen wir mal, seinen Fehler, dass er den Ball nach vorne abklatschen lässt, dann wieder mit einer sensationellen Fußparade wieder gut macht, habe ich schon gedacht, das sieht jetzt gar nicht gut aus.
Es sah dann auch nicht gut aus, Tobi. In der 35. Minute war es Köpke, der das 1:1 gemacht hat. Schließt du dich Lutzes Meinung an, dass wir nach dieser Führung, nach dem 1:0, dann doch irgendwie nachgelassen haben?
Zumindest haben wir den Gegner nicht mehr unter Kontrolle. Also Aue hat ja auch sehr schnell schon geantwortet. Ich erinnere mich, kurz nach dem 0:1 war schon ein Kopfball, der aber vorbeigeht. Dann hat ja Lutze die Szene schon angesprochen, in der Schauner, den darf er nicht so abklatschen lassen. Dann, ja, kann man natürlich sagen, hält er sensationell. Man kann auch sagen, er wird angeschossen, je nachdem. Ja, und ich schließe mit der Lutze auf jeden Fall an. Aue hat das Spiel in meinen Augen erstens schöner gestaltet als Hannover 96. Und Hannover 96 scheinbar auch überrascht. Wir standen hinten bei weitem nicht so sicher wie noch in den vorangegangenen Spielen unter André Breitenreiter. Diese defensive Ruhe und Gelassenheit, die uns so ausgezeichnet hat, die war irgendwie überhaupt nicht da. Und Aue hätte auch durchaus verdient mit der Halbzeitführung in die Pause gehen können. Von daher fand ich das eine relativ schwache erste Halbzeit von Hannover 96. Vielleicht die schlechteste unter André Breitenreiter bisher.
Christoph, ich habe jetzt nicht mehr mitgezählt, aber es waren ja irgendwie so um die 600 Minuten ohne Gegentor. Das wurde dann da in diesem Spiel beendet, diese Serie. Wir mussten auf der 10er, 8er, was auch immer Position ein bisschen wechseln. Meier hat gespielt anstatt Bakalotz. Bakalotz war verletzt. Das heißt, man konnte nicht mit der gleichen Aufstellung spielen, wie es in den Spielen zuvor war oder in dem Spiel gegen Braunschweig zuvor. War das ein Knackpunkt, dass Meier vielleicht nicht diese defensive Power hatte, wie zum Beispiel Bakalotz?
Absolut. Habe ich vor dem Spiel, war schon der erste Aufreger vor dem Spiel für mich, weil ich echt gespannt war, wer spielt denn jetzt für Bakalotz. Und dann habe ich gesehen, okay, Meier. Ja, wir haben den alle irgendwie auch häufig gefordert, dass man ihm mal eine Startelf-Chance geben soll und dass er sich mal zeigen soll und so. Ist ja auch schön und gut, aber das dann gerade wieder in Aue, Lutz hat es gesagt, gerade auf diesem Platz, der so unfassbar tief war, und das haben wir schon mehrfach gesehen, dass das was ist, wo Meier dann ja nicht wirklich mit klarkommt. Und gerade so ein Spiel gegen Aue, was zu erwarten war, dass das ein relativ kämpferisches Spiel werden würde, wo man auch viel nach hinten machen muss und nicht das feine Zuckerfüßchen irgendwie schonen sollte und ein paar Zuckerpässe spielen soll, sondern schon echt Gras fressen muss. Und das hat Meier in meinen Augen mal wieder gezeigt, dass er das einfach gar nicht kann. Auch von der Körpersprache war einfach, fand ich, ein Totalausfall. Und hat der Trainer ja dann scheinbar ähnlich gesehen, als er ihn in der Halbzeitpause ausgewechselt hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Meier diese Saison nochmal, mehr als 10 Minuten, um Zeit zu schinden. Aber selbst dafür, da kannst du ihn ja auch nicht für benutzen. Also eigentlich glaube ich fast, das war's dann in dieser Saison für ihn. Weil das ging einfach gar nicht. Zumal Forsum, als er dann kam, das tatsächlich nicht viel, aber schon auf eine Art besser interpretiert hat, diese Rolle.
Man muss aber auch sagen, dass Sebastian Meier auch ganz schön einstecken musste. Dem haben sie ganz schön das Schienbein zertreten. Also der lag oft am Boden, ob jetzt das für seine fehlende Konstanz spricht oder nicht. Nicht Konstanz, sondern Kraft spricht. Aber ich fand, der hat ordentlich einstecken müssen. Den haben sie ganz schön getreten. Und wie Christoph schon sagt, der Platz, ja, das war nicht sein Spiel. Das hätte man vielleicht vorher wissen können. Aber auch nicht Fossums Spiel. Also du sagst, ne, ja, zu Recht, er hat es ein bisschen besser gemacht, aber so die Riesenimpulse kamen von ihm jetzt nicht. Okay, er hat natürlich einen schönen Pass geschlagen, dann, da werden wir vielleicht gleich noch zu kommen, wie das 2:1 entsteht, oder das 1:2 entsteht. Und aber in so sehr konnte er im Spiel seinen Stempel jetzt auch nicht aufdrücken. Es war einfach ein Spiel gemacht für Marvin Bakalorz. Ja. Dass der ausfällt, war natürlich bitter. Ich bin aber nicht sicher, ob ich es vielleicht nicht mit Kenan Karaman versucht hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Den halte ich immer noch für ein bisschen robuster als die anderen beiden und der kann auch dann in der Endphase noch mit Kopfballstärke defensiv was machen. Ich hätte es vielleicht nicht genauso gemacht. Meier auf dem Platz, absolute Fehlbesetzung, weil er schon, das hat Christoph ja auch rausgearbeitet, in Spielen davor gezeigt hat, wenn dir plötzlich 100% passt, wenn er nicht seine Freiräume bekommt, dann ist das nicht sein Spiel. Und deswegen war das eine deutliche Fehlentscheidung und hat mal gezeigt, wie wichtig ein Marvin Bakalorz im Moment für das Gefüge dieser Mannschaft ist, auch vor allem in der Defensive gesehen, denn ich habe sie, wie gesagt, deutlich schlechter, ich habe Kickernoten hinterher gelesen, die waren so zwischen 2 und 3 in der Defensive, kann ich überhaupt nicht mitgehen. Ich fand die Defensive deutlich schlechter.
Sorg eine 3, Sané eine 2,5, Hübner eine 3,5, Albernotz auch eine 3,5. Bestbenotet Anton.
Das kann ich aber wieder teilen.
Das teilst du.
Anton war stark gemacht, auf jeden Fall.
Okay. Also spannend, ich habe jetzt gerade hier die Hatz und den Kicker auf. Harnik im Kicker eine 3, in der Hatz eine 5. Wer erklärt mir?
Ah, oh Gott, wer ist denn da hingefahren von denen?
Das kann ich dir nicht sagen, aber ich habe weder das Spiel gesehen. Erklärt's mir, also wie kann diese Diskrepanz zustande kommen? Hat er nur gut er hat ein Tor gemacht. Okay, das spricht natürlich eher für die drei, aber wie hat er denn sonst gespielt?
Tobi. Ich hätte ihn jetzt genau dazwischen gesehen, ehrlich gesagt, tatsächlich. Das ist jetzt eine total lame Antwort, aber der war kein total 5, ist ja Totalausfall. 5 war Meier. So, der Hanik war deutlich besser, er hat das Tor gemacht. Aber 3 finde ich jetzt auch eine Spur zu gut, weil ihm sind auch viele Sachen misslungen, er war dann auch häufig am Hadern, aber er hat wie immer geackert, gekämpft und gemacht, auch nach hinten viele Kommandos gegeben und halt ein Tor gemacht. Das ist dann in so einem Spiel ein typisches Spiel, wenn du das Ding gewinnst, dann gib ihm eine 3, wenn es unentschieden spielst, gib ihm eine 4. Das ist halt irrational, aber so hätte ich es jetzt gemacht. Ja.
Irrational sind Benotungen sowieso, das an dieser Stelle nur für jemand, der das Spiel gar nicht gesehen hat, vielleicht dann manchmal doch so ein bisschen was zum Festklammern. Da kann man
zumindest. Also Hanik war keine 3, aber war halt auch keine 5. Okay. Füllkrug war auch eher schlecht. Hanik war noch der Bessere, weil das Tor macht vielleicht. Füllkrug macht aber auch die Vorlage. Beide, es war nicht der Spiel der Stürmer. Das muss man ganz klar sagen. 96 hat ja wirklich, abgesehen von den beiden Toren, kaum einen Angriff auf das gegnerische Tor gebracht. Hatte das Spiel trotzdem in der zweiten Halbzeit unglaublich unter Kontrolle. Also da hätte ich ja alles verwettet, dass die kein Tor mehr kriegen. Umso ärgerlicher, oder gehen wir erstmal auf das 2:1, finde ich, das war wirklich schön, ne?
Fossum spielt den Ball. Erklär's mir.
Ja, Fossum hat den Ball im Mittelfeld, spielt ihn links raus auf Niklas Füllkrug, der ihn vors Tor bringt, wo natürlich Martin Hanik, wo Martin Hanik dann vor dem Tor steht und das Tor macht. Und ab dem Zeitpunkt hat man richtig gemerkt, dass dieser Treffer hat Aue echt zugesetzt. Denn Aue war dran am 2:1 zumindest hätten sie 2 Tore machen können in der ersten Halbzeit, hatten sie auch viel vorgenommen für die zweite Halbzeit, das hast du gemerkt, dann kriegst du so eine Viertelstunde nach Wiederbeginn, kriegst du dieses 1:2, so ein bisschen auch aus dem Nichts, möchte ich beinahe sagen, und obwohl es das ja wenig geben kann aus dem Nichts, und dann hat man richtig gemerkt, Aue hat daran wirklich zu knabbern gehabt, und wir hatten das Spiel danach bis zur endgültigen Schlussphase komplett unter Kontrolle. Also es gab eigentlich keine, oder ich erinnere mich zumindest, vielleicht helft ihr mir, an keine gefährliche Szene der Gastgeber.
Da war ein Kopfball, das war aber wirklich die einzige Szene, die ich auch gesehen habe, da kriegt der Auer Spieler den Ball auf den Kopf und kann den Ball aber nicht richtig platzieren aufs Tor. Das war eigentlich total ungefährlich, aber wenn er den ein bisschen besser platziert, der eine Kopfball, das ist das Einzige, was mir irgendwie im Kopf geblieben
ist. Ja, sonst war nichts, ne?
Ja, und was ist dann passiert? Ich kann jetzt nur das wiedergeben, was ich bei WhatsApp gelesen habe. Die entsprechenden Gruppen sind komplett eskaliert und haben von der größten Dummheit, die überhaupt passieren kann, wie kann man sowas machen? Was ist da schiefgelaufen, Lutze?
Ja, also größte Dummheit, die man machen kann. Also was man wirklich sagen kann, ist einfach, dass man natürlich versuchen sollte, den Ball nicht einfach rauszubolzen in der Nachspielzeit, sondern natürlich versuchen sollte, möglichst viel Zeit von der Uhr zu nehmen, am besten natürlich den Ball in den eigenen Reihen zu halten, ohne sich natürlich auch hinten in Gefahr zu bringen, aber eigentlich natürlich nicht den Ball einfach rauszubolzen. Und speziell so in der letzten Minute dann, also 3 Minuten Nachspielzeit, speziell dann so in der letzten Minute der Nachspielzeit, hat man halt den Ball einfach nur noch rausgedroschen und hat so einfach überhaupt Aue nochmal die finale Chance gegeben. Und ja, dann ich weiß gar nicht genau, ich glaube Hübi war es, ich bin mir gar nicht ganz sicher, wer es war, irgendeiner versucht da irgendwie an den Ball zu kommen und dann laufen sich beide noch gegenseitig um und deswegen kommt dieser Ball überhaupt zu Nazarov und der macht halt einen Sonntagsschuss.
Ja. Aber vor allem das mit dem Rausschlagen, das kannst du vielleicht sogar machen, wenn du den richtig rausschlägst. Die landeten ja irgendwo immer im Seitenaus kurz an der Mittellinie. Das, also schlechter kann man das hinten rausschlagen gar nicht machen. Und wie Lutz so richtig sagt, du musst doch den Ball halten, ne? Nimm ihn, lauf übers Feld zur gegnerischen Eckfahne, bleib da stehen. Ne? Also, aber was die da gemacht haben, völlig panisch den Ball da rauszuschlagen und dann noch nicht mal weit genug, ein paar Mal ja. Das haben die ein paar Mal gemacht. Also mir völlig unerklärlich, wie man da so die Kontrolle über dieses Spiel verlieren kann, so die Souveränität abgibt, plötzlich totale Angst hat. Das hat man richtig gespürt, dass das nicht gut geht.
Ja, vor allem
ich hatte sogar aber schon einen Tweet, muss ich leider sagen, vorbereitet zum Sieg.
Ja, ich auch.
Der hatte die Pfeife ja quasi schon in der Hand, der guckte auf die Uhr und dann trifft er diesen Ball aber auch verdammte Kacke, muss ich sagen. Das macht der doch auch. Nazarov ist doch auch jetzt nicht einer, ich meine, der dafür bekannt ist, dass er jeden Ball wunderbar ins Tor schießt. Und dann trifft er den so unglaublich. Wir haben auch irgendwie die ganze Schussbahn war ja auch völlig frei. Wo war denn, wieso haben wir denn da nicht zugemacht? Warum kommt der überhaupt an den Ball? Warum ist das alles so frei? Die ganze Flugbahn, da ist nicht ein 96er im Weg. Und schmeiß dich doch mal in den Schuss, mach doch mal irgendwas. Ach, echt ärgerlich.
Da vor allem das Problem war ja, wie du sagst, die zweite Halbzeit war ja monster souverän und dann aber halt nur 93 Minuten und dann, ich weiß nicht, was war da in den Köpfen? Also, was ich, das war auch so ein Ding, was in der Timeline dann so ein Thema war, wo ich immer ein bisschen widersprechen muss, weil alle sagen, ja, der Schiedsrichter hat nur 3 Minuten Nachspielzeit angezeigt und ja, es fällt in der 94. Warum passiert sowas? Das ist ja Schiebung und so. Nee, die Anzeigetafel ist ja keine, das ist ja eine Empfehlung. Das ist ja keine Vorgabe, an die sich der Schiedsrichter halten muss.
Entschuldigung, dass ich unterbreche. Es ist keine Empfehlung, es ist eine Mindestzeit.
Genau, ja.
Es ist eine Mindestzeit. Genau. So ist das korrekt ausgelegt. Ja, okay. Aber du hast natürlich...
Ja, der Schiedsrichter dann...
Nein, der kann ja nichts dafür. Nein, also. Auch nicht. Diese Diskussion müssen wir gar nicht führen. Höchstens, ob er noch den Eckball geben kann. Vielleicht.
Ja, okay, vielleicht klar.
Noch in der 5. Minute der Nachspielzeit. Wir haben ja nochmal diesen einen Angriff. Der Ball kommt vor Tor, wird abgefälscht irgendwie, geht ins Aus und dann pfeift er ab. Lass doch die Ecke noch machen, würde ich dann sagen. Und entweder machen wir ihn noch ein, aber dass er dann länger nachgespielt hat lassen, das Fehler war... so eklatant diese Bälle hinten raus zu schlagen, so schlecht diese Bälle hinten rauszuschlagen und sich nicht darauf zu besinnen, was man doch eigentlich kann und was man dann auch tun sollte, die Ruhe bewahren, den Ball in seinen eigenen Reihen halten, denn hast du den Ball, kann der Gegner kein Tor machen. Also gib den Ball doch nicht wieder her. Aber das kann 96 nicht. 96 konnte das noch nie.
Fehlt da vielleicht, fehlte dann vielleicht Meier, der das vielleicht dann doch kann?
Oh, nee, nicht in dem Spiel.
Nein?
Okay. Das muss jeder können. Also mehr können als einfach, ich schlag ihn mal raus und ich komme doch gar nicht so weit. Also nee, das war eine kollektive Fehlleistung von 1,5 Minuten oder 1 Minute von dem Einwurf an, der dann näher gekommen ist. Das wird denen wahrscheinlich auch so nicht nochmal passieren. Allerdings sind das 2 ganz, ganz, ganz bittere Punkte, die uns da fehlen und die Geschichte da oben wieder sehr spannend machen. Jetzt musst du gegen Stuttgart, jetzt musst du gegen Düsseldorf zu Hause ja auf jeden Fall gewinnen. Und du musst gegen Stuttgart, am besten darfst du gegen Stuttgart nicht verlieren. Also, oder um sicher zu gehen, gewinnen sie alle, die noch kommen, aber also du bist jetzt schon unter Druck. Ne?
Du bist jetzt unfassbar unter Druck. Lutze, wir beide machen jetzt definitiv nicht die, wir haben es noch selber in der Hand Diskussion auf, weil wir ja sowieso die gleiche Meinung haben. Das kann genau. Gerne nachgehört werden in einer der letzten Sendungen. egal. Das nur kurz als Hinweis auf die letzten Folgen, die wir da aufgenommen haben. Lutze, Sonntag? Braunschweig gewinnt 2-0 gegen Bochum, relativ souverän, habe ich auch nicht gesehen, aber 2-0 klingt zumindest erstmal überzeugend. Und dann am Montag Stuttgart 3-1 gegen Union, das habe ich gesehen, das war zumindest ganz gut. Wie viel Angst hast du, Lutze? Wie groß ist die Angst? Bei Twitter wurden wir das gefragt, ich möge das bitte ansprechen. Wie groß ist die Angst?
Ja, die Angst, um es mal so zu sagen, die Angst, dass wir nicht auf den ersten 3 Plätzen sind, ist bei mir relativ gering. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, je nachdem, ob wir es nun wirklich hinkriegen, möglichst viele Punkte zu holen, dass uns dieser ungeliebte 3. Platz tatsächlich droht. Und das wäre natürlich schon eine Generalkatastrophe. Das muss ich sagen. Ich erhoffe mir so ein bisschen, dass die Kollegen aus unserer Nachbarstadt dann, wenn sie denn tatsächlich kurz vorm Ziel stehen und wissen, jetzt können sie es vielleicht doch irgendwie schaffen und dann vielleicht doch noch die Nerven kriegen und eben nicht mit Glück und teilweise aber auch mit Können, muss man halt auch sagen, gegen Bochum, das war dann doch schon, ja, muss ich leider so sagen, dann doch ein überzeugender Sieg irgendwie, dass sie halt doch nochmal Punkte liegen lassen und wir dann eben noch uns auf den 2. Platz zumindest schieben können. Also ja, im Moment, ich bin so hin und her gerissen, dass wir die ersten 3 schaffen, da bin ich relativ mir sicher, aber lass uns erstmal nochmal 1-2 Spiele abwarten.
Christoph, ist das vielleicht sogar das, also ich habe mich gestern Abend, am Montag habe ich mich sehr, sehr schwer getan, Stuttgart gegen Union, ich habe es auch getwittert, ich habe gesagt, ist mir scheißegal, wie das ausgeht, ich habe da keine Meinung zu. Jetzt wissen wir, wie es ausgegangen ist, 3-1 nämlich für Stuttgart. Ist das vielleicht etwas, was man positiv rausnehmen kann aus diesem Wochenende, dass der Abstand zu Platz 4 sich insoweit verändert hat, dass Union so ein bisschen abzufallen scheint?
Ganz ehrlich, sehe ich absolut so. Also wir haben es, ich habe gestern während des Spiels aufgezeichnet und es lief halt nebenbei. Und ich habe dann irgendwann auch gedacht, nee komm, das ist schon besser, wenn Stuttgart gewinnt, weil du 4 Spieltage noch, du musst dich jetzt halt irgendwie absichern und wenn alle Stricke reißen, dann musst du halt durch diese Relegation durch und dann ist das immer noch ein sichereres Fangnetz, sagt man, genau. Als wenn jetzt im Worst Case alle 57 Punkte da oben gehabt hätten. Das ist ja, das hätte ich mir nicht ausdenken wollen. Von daher, dann lass die Stuttgarter da durchmarschieren, ist okay. Lass die meinetwegen auch schon am vorletzten Spieltag vorher bitte alles klar haben. Dann spielen die mit Halbgas bei uns. Das ist alles in Ordnung so. Nein, ist absolut gut. Ich bin auch gar nicht so wahnsinnig, ich finde, dass das Unentschieden sehr, sehr bitter ist. Klar, auch, müssen wir gar nicht drum herum reden. Aber es lässt jetzt meine Sicht auf die Dinge nicht wahnsinnig viel negativer erscheinen, weil ganz ehrlich, die letzten 4 Spiele hätten wir eh gewinnen müssen. Oder zumindest, ich will jetzt nicht Martin Kind-mäßig Punkte vorrechnen, aber im Idealfall gewinnen wir die einfach alle 4. Das müssen wir so, das hätten wir auch anders gemusst. Und ich hätte mich natürlich noch mehr gefreut, sagen wir es mal so. Das Gefühl wäre positiver gewesen, aber nur auf der Skala nach oben, auf der Skala nach unten hat sich nicht viel getan. So hat André Breitenreiter ja, fand ich, nach dem Spiel auch relativ souverän und relativ gut gesagt, ja, war jetzt natürlich nicht so geplant, dass wir unentschieden spielen, aber ist jetzt halt so, wir müssen es halt jetzt so nehmen, wie es kommt und ja, man hat ja noch alles in der Hand. Von daher, richtig ärgerlich, ja, aber Weltuntergang auch wieder nicht. Unter anderem wegen des Stuttgart-Sieges, ganz ehrlich.
Ich habe uns jetzt auf 3 und diese 2 Punkte fehlen uns am 34. Spieltag. Ich habe uns jetzt auf 3 mit 65 Punkten nach dem Ende des 34. Spieltags.
Das wären.
Das möchte doch keiner.
3 Siege an Unentschieden wäre das, oder?
Nee. Das wäre, ich kann es ja mal kurz sagen, wie ich es, also abgesehen von Ergebnissen, ich habe getippt, dass wir Düsseldorf schlagen. Ich habe getippt, dass wir in Heidenheim einen Punkt holen. Gegen Stuttgart ebenso. In Sandhausen gewinnen.
Ja,
Na, rechne Heidenheim da mal anders.
Ja, aber ja, dann wären wir in der Tat punktgleich mit den Unaussprechlichen.
Der Tabellenrechner-Podcast auf meinsportradio.de.
Aber mein dritter Platz ist doch okay, schöne Relegation. Ach, hatten wir doch schon lange nicht mehr. Ich erinnere mich mit Freuden, nicht mit so großen Freuden an Cottbus, aber mit ganz großen Freuden an TB.
Alter, es kann doch keiner ernsthaft in diese beschissene Relegation wollen. Jetzt mal ganz ehrlich.
Lieber Relegation als Vierter.
Ja, aber ich muss mir die Hand abhacken und dann sagen, ja, ist ganz cool mit der Relegation, habe ich, das wird bestimmt
gut gehen. Ich finde aber schon Sieg in Sandhausen mutig beinahe schon. Also so sicher ist, also das ist schon, ich finde, zu Hause gegen Stuttgart könnte auch ein Sieg vielleicht werden, kann aber auch eine Niederlage werden. Also, aber Heidenheim, glaube ich, kommen wir nicht über den Punkt hinaus, muss ich ganz ehrlich sagen.
Jungs, wir müssen das jetzt jede Woche machen, sind wir uns ja einig. Den Tabellenrechner, jeder hat ihn auf Favoriten gelegt, vermutlich, um zu gucken, was passiert wann. Wir dürfen bei allem nicht vergessen, Braunschweig spielt am 32. Spieltag, also ein Spieltag bevor wir gegen Stuttgart spielen, spielt Braunschweig noch gegen Union. Das ist ein Spiel, was vermutlich das zweitwichtigste Spiel in dieser Restrunde sein wird, neben natürlich.
Ich habe das unentschieden getippt übrigens, Amanda.
Ja, das ist natürlich der Idealfall, aber wer weiß, was bis dahin, vielleicht ist das gar nicht so gut, wenn der. Naja, also
Eintracht muss dann aber gewinnen, sonst. Also wir müssen uns jetzt darauf festlegen, dass Union jetzt Vierter bleiben muss. So leid mir das tut. Sonst wird's eng. Wenn die Unioner, oh Gott.
Ja, aber eigentlich geht die Rechnung doch so, derjenige von Union und Braunschweig, der nächste Woche Punkte liegen lässt, Union gegen Sandhausen, Braunschweig in München, derjenige sollte eigentlich dann das Spiel Braunschweig gegen Union gewinnen. Oder täusche ich mich da? Dass sie sich irgendwie so ein bisschen neutral, na gut, egal. Wir holen 12 Punkte, Ruhe im Karton. Ach, das wird schwierig, das wird echt schwierig die nächsten Wochen. Ich bin...
8, wir holen
8. Oh, Tobi, das ist zu wenig, jetzt hör auf.
Ja, es wird eng, ich sag's ja, es wird eng.
Ungeschlagen, dann werden wir ungeschlagen unter Breitenreiter und reiten trotzdem nicht direkt in die zweite Liga, in die erste Liga, das kannst du doch keinem erzählen. Ach, wir müssen jetzt über die Jahreshauptversammlung sprechen, Jungs. Aber bevor wir über die Jahreshauptversammlung sprechen, noch der Hinweis, mein Sportradio.de überträgt am kommenden Wochenende 3 Tage lang Goalball. Tja, jetzt fragt euch, was ist das? Goalball ist eine weltweit beliebte Ballsportart für Menschen mit Sehbehinderung und wir übertragen das im Radio. Ihr könnt Samstag bis Montag jeweils ab 10 Uhr bei uns live dabei sein.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show bei meinsportradio.de. Wir sprechen jede Woche über die Roten aus Hannover, selbstverständlich auch in Liga 2. Wenn dir gefällt, was du hörst, wir freuen uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Das war unser Rückblick auf das Spiel gegen Aue. Nachher sprechen wir natürlich noch über das Spiel, was dann am kommenden Sonntag gegen Düsseldorf ansteht. Aber jetzt zum Thema unter der Woche. Jahreshauptversammlung, Mitgliederversammlung findet am kommenden Donnerstag statt. Und das ist die Mitgliederversammlung des EVs. Es wird jetzt nicht ganz leicht. Das, glaube ich, ist nicht zu viel übertrieben, wenn ich das so sage. So eine Jahreshauptversammlung ist A, immer relativ schwere Kost. Das zieht sich... Ah, Tobi, wie lange waren wir letztes Jahr da? 5 Stunden oder so?
Kurz vor 12, ne?
Ja, ich glaube, von 19 Uhr bis 24 Uhr. Also immer eine ziemlich lange Geschichte. Und manchmal auch ein bisschen chaotisch, manchmal auch ein bisschen schwer zu verstehen, weil nicht nur der e.V. natürlich mehrere Gremien hat mit Vorstand, mit Aufsichtsrat, sondern auch die Verbindungen des e.V.s zu dem Profiverein, der ja nun selber auch aus KGAA und Sales and Service und weiß der Geier, was alles besteht, ist kompliziert. Aber wir versuchen das heute mal so ein bisschen aufzudröseln. Tobi hat vielleicht das als Beilektüre dazu noch auf 96freunde.de relativ viel dazu geschrieben. Da gibt's den einen oder anderen Artikel, der das auch nochmal vertieft. Wir können das jetzt hier gar nicht in der Sendung bis ins letzte Detail besprechen, aber wir können vielleicht ein bisschen aufarbeiten, was am Donnerstag zu erwarten ist, Tobi. Und zwar geht es um Anträge, die gestellt wurden von Mitgliedern. Dazu sind Mitglieder bei so einer Jahreshauptversammlung natürlich voll und ganz berechtigt. Und darüber muss abgestimmt werden über die Mitglieder, über die Anträge der Mitglieder. Und es sind irgendwie so 6 bis 7 Anträge. Und manche sind von relativ großer Brisanz, manche sind ziemlich interessant. Wir fangen mal an, ich habe das so ein bisschen gegliedert. Der wahrscheinlich Hauptantrag ist der Antrag, Verfügung über die Management GmbH ist die Überschrift und es geht letzten Endes darum, dass diese Management GmbH, die aktuell zu 100% dem e.V. gehört, die letzte Verbindung ist zwischen dem e.V. und der Profiabteilung. So ist das richtig, Tobi, ne?
Das ist so richtig. Es ist so, damit bei Hannover 96 formell diese 50+1 Regel erfüllt wird, ist es so, dass eine 100% dem Verein gehörende Gesellschaft persönlich haftend sein muss für die Profigesellschaft. Das heißt, das ist diese Management GmbH, die ist persönlich haftender Gesellschafter der Hannover 96 KGRA, die also die im Besitz der Sales and Service, die im Besitz der Lizenz ist. So, das ist elementarer Bestandteil dieser 50+1 Regel, dass zumindest diese Tochter 100% dem Verein gehören soll. Jetzt gibt es einen Antrag, der in der Satzung festlegen soll, dass das auch erstmal so bleibt, könnte man vereinfacht sagen, würde der Sache aber nicht ganz gerecht werden, sondern es geht eigentlich darum, dass über den Verbleib dieser Management GmbH die Mitgliederversammlung entscheidet. Das heißt, ob das mal verkauft wird, ob das alles so bleibt, wie auch ist, darüber soll die Mitgliederversammlung entscheiden. Im Moment ist es so, dass darüber der Vorstand entscheiden würde und der Aufsichtsrat dem zustimmen würde. Was, wenn wir uns die Machtverhältnisse, wenn wir es mal so nennen wollen, im Verein, das bedeuten würde, wenn Martin Kind diese Management GmbH als EV-Präsident veräußern wollen würde, zum Beispiel an Martin Kind, einer der Gesellschafter in der KGAA, dann könnte er dies tun, wenn der Aufsichtsrat ihm folgt. Der Aufsichtsrat muss das mit Mehrheit beschließen. Der Aufsichtsrat ist mit Mehrheit besetzt mit Mitgliedern, die zumindest diesem Plänen wohlgesonnen sind, sodass die Ist-Situation so ist, wenn Martin Kind das gerne möchte, könnte er diese GmbH, die im Besitz des Vereins ist, verkaufen.
Und es geht nicht am Donnerstag darum, darüber abzustimmen, ob man diese Management GmbH verkauft, sondern das müssen wir nochmal klarstellen. Es geht nur darum, am Donnerstag zu sagen, nein, das kann nicht Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates alleine entscheiden. Das sollen genau. Die Mitglieder entscheiden. Hintergrund ist,
dass... Und die könnten ja auch entscheiden, wir verkaufen das. Das wäre ja auch völlig in Ordnung. Aber die Entscheidung soll halt vom obersten Vereinsorgan, das ist die Mitgliederversammlung, getroffen werden und nicht nur vom Vorstand.
Genau. So, und dazu gibt es natürlich verschiedene Meinungen. Auf der einen Seite, vielleicht machen wir es einfach, die Fraktion Kind, um jetzt nicht 1000 Namen durcheinander zu werfen, die alle damit dran beteiligt sind. Es ist natürlich nicht so einfach, dass das nur Martin Kinds Meinung ist, sondern es ist die Meinung von mehreren. Und auf der anderen Seite ist es jetzt auch nicht nur die Meinung des Antragstellers, namentlich David Waag, den wir nachher nochmal hören werden in einem Statement, sondern es ist natürlich auch die Meinung von teilweise zwei Menschen aus dem Aufsichtsrat sogar, die aber nicht die Mehrheit haben, weil der Aufsichtsrat aus 5 Personen besteht und 2 davon sind eher so in die Richtung des Antragstellers, das ist Ralf Nestler und Sebastian Kramer, und auf der anderen Seite sind 3, die eher pro dem Plan von Martin Kind sind, und wenn sich jetzt nichts ändert, wenn dieser Antrag von David Waag nicht angenommen wird, dann hätte weiterhin die Fraktion Kind die Möglichkeit, die Management GmbH zu verkaufen. Und das ist das Letzte, was quasi den Verein und die Profiabteilung noch verbindet und so, ja, die 50-plus-1-Regelung erfüllt, die ja vielleicht, das ist noch eine ganz andere und viel, viel kompliziertere Geschichte, irgendwann fällt. So, Tobi, jetzt sind Sachen passiert in den letzten Tagen. Also dieser Antrag wurde natürlich begründet.
Und jetzt dieser Antrag wurde begründet, genau, und das hat den Verein dazu veranlasst, ein Rundschreiben an, oder den Verein hört sich wieder so allumfassend an. Es unterschrieben, ist er mit dem Vorstand, zum Teil haben noch Abteilungsleiter mit unterschrieben. Also das hat den Vorstand oder Teile des Vorstands dazu veranlasst, einen Brief an alle Mitglieder, an alle stimmberechtigten Mitglieder, oder haben Fördermitglieder diesen Brief auch bekommen?
Nein.
Gut, also an alle stimmberechtigten Mitglieder wurde dieser Brief verschickt, in dem im Prinzip Werbung dafür gemacht wird, diesem Antrag nicht zuzustimmen. Dort heißt es wörtlich, wir als Vorstand empfehlen Ihnen, den Antrag abzulehnen. Und dann werden ein paar Gründe genannt, warum man das ablehnen sollte. Das eine ist, es gab eine Satzungskommission nach der Mitgliederversammlung 2015, in der es sehr hoch herging, auch wegen der heimlichen Veräußerung von Anteilen des Vereins an der Profigesellschaft. Die wurden ja dann letztlich veräußert. Danach wurde eine Satzungskommission einberufen. Dann ist man der Meinung, dort im Vorstand, das müsste ja eigentlich reichen, um mal eine Satzung überarbeitet zu haben. Dann soll man doch damit mal bitte zufrieden sein. Und außerdem geht man dort als ein Argument an, dass die 50-plus-1-Regel grundsätzlich eine Wettbewerbsverzerrung darstellt und sie auch gegen europäisches Recht verstößt. Das wohl gemerkt ist niemals richterlich festgestellt worden. Das heißt, das ist hier eine Behauptung, die in keinster Weise belegt wäre. Dann wird gesagt, dass ja der Aufsichtsrat auch eine gewählte Vertretung der Mitglieder ist. Also gibt es eine Mitgliederbeteiligung an solchen Entscheidungen. Und dann wird noch so ein bisschen gesagt, das ist ja ein tolles Modell hier in Hannover und wir haben doch alle erfolgreich die HDI-Arena gebaut und wir haben Bundesliga-Fußball gehabt, wir haben jetzt ein neues Nachwuchsleistungszentrum und wir kriegen ein neues Vereinszentrum an der Stammelstraße. Das wird dann alles als große Errungenschaften dieses Modells bei Hannover 96 ja aufgezählt, und das wären alles Gründe dafür, dem nicht zuzustimmen. Vor allem positioniert man sich ganz deutlich, es ist so, dass das Profiunternehmen sich nur weiterentwickeln kann, wenn Hannover 96 für sich selbst die 50-plus-1-Regel abschafft. Nur das wäre dann überhaupt Grundlage für eine Weiterentwicklung des Profiunternehmens. So darin fußt dann dieser Brief.
Und das ist natürlich, Christoph, jetzt bringe ich dich mal mit ins Spiel, ist natürlich schon so ein bisschen ein spannendes Vorgehen, wenn der Verein, und dafür wurden ja vermutlich auch Gelder des Vereins auf den Tisch gelegt, und wenn es nur das Porto und die Druckerpatrone sind, dort die Möglichkeiten des Vereins nutzt, um gegen einen Antrag Stimmung zu machen. Wie grenzwertig siehst du das?
Ja, ist jetzt erstmal gut zusammengefasst, Tobi. Ich habe davon jetzt, hab's in diesen Details noch nicht mitbekommen vorher, tatsächlich. Ist jetzt nicht mein Verständnis von völlig freier Demokratie, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Nee, ist natürlich schon Mehr als grenzwertig. Das finde ich schon eigentlich über die Grenze von grenzwertig drüber.
Und Chris, du weißt, was noch dazu kommt? Es gibt Abteilungen, da hat der Abteilungsleiter für das Kommen auf der Mitgliederversammlung frei Getränke in Aussicht gestellt, wenn sie denn dann auch so abstimmen.
Ist das bestätigt?
Das ist bestätigt. Die DART-Abteilung hat alle Briefe bekommen, wo Freigetränke vom Abteilungsleiter den Leuten da versprochen wird.
Okay, das ist ja schon lächerlich. Also das ist ja wirklich alter Schwede. Wobei, das ist auch lächerlich, sich so bestechen zu lassen, ne? Also das ist auf beiden Seiten irgendwie Quatsch.
Data. Ja, ich sag mal, weiß ich nicht. Ich will jetzt keinen zu nahe treten.
Ah, schwierig.
Von euch spielt keiner Dart.
Von unseren Hörern auf jeden Fall. Liebe Data, der Tobi meint das nicht so.
Ich meine das gar nicht böse, nein. Ich kann es nur nicht, das ist einfach nur der Neid.
Lutze, schwierig, also A, ein schwieriges Thema natürlich, ne? Sind wir uns, denke ich mal, alle einig. Wie siehst du die ganze Geschichte mit diesem Antrag an und für sich? Man darf ja nicht vergessen, der Antrag braucht, weil es eine Satzungsänderung, jetzt eine Zweidrittelmehrheit, damit er bestätigt wird. Es ist jetzt nicht die erste Jahreshauptversammlung, die größere Wellen schlägt. Glaubst du, dass das dieses Mal erfolgreich sein wird für die Gegner von Martin Kind und das auch wieder pauschal formuliert?
Oh, das ist eine gute Frage. Das kann ich irgendwie gar nicht so richtig einschätzen. Offensichtlich ist die Angst vorhanden. Also es mit den zwei Dritteln wusste ich jetzt gar nicht, dass man jetzt hier Zweidrittelmehrheit haben muss, um Zustimmung zu diesem Antrag.
Weil es eine Satzungsänderung
ist. Ah ja.
Die bedarf einer Zweidrittelmehrheit.
Okay, also das ist ja dann doch schon mal eine Hürde, sage ich jetzt mal, wenn man da schon Angst hat, dass diese 75% tatsächlich erreicht werden und dann zu solchen Mitteln greift. Denn ich glaube, man greift nur zu solchen Mitteln, wenn einem so ein bisschen die Düse geht, sonst würde man sich sicherlich ganz gelassen damit mit diesem Thema umgehen. Ja, scheint man doch ein bisschen Angst zu haben, was das angeht, aber ich kann das irgendwie gar nicht so richtig einschätzen. Da fehlt mir einfach jetzt das Gefühl dafür. Ich bin zwar auch förderndes Mitglied, aber kriege das auch am Rande mit, aber habe natürlich auch gar kein Stimmrecht und von daher, ja, begleite ich das Ganze so aus der Ferne. Aber die Presse, das Presseecho oder was man halt hier so aufnimmt, ist natürlich nicht gerade sehr positiv für Hannover 96, um das mal so aus der Ferne beurteilen zu können.
Wie viele stimmberechtigte Mitglieder haben wir eigentlich?
Knapp 4.000 müssen es sein, mit aktiv und passiv.
4.000. Und Tobi, du warst ja letztes Jahr mit mir auch da. Wir haben uns das ja, wir waren ja da vor Ort, haben uns das angeguckt. Es war schon eine ziemlich große Mobilisierung innerhalb der, ich sag mal, aktiven Fanszene und auch da recht pauschal einfach mal das nicht mit vielen Worten zu beschreiben. Hat aber da nicht gereicht für den ganz großen Coup. Glaubst du, also man hat zwei Leute in den Aufsichtsrat gebracht, das wollen wir nicht unterschlagen und das wollen wir auch nicht kleinreden, aber der Plan war, glaube ich, einer mehr, um dort dann halt auch die Möglichkeit zu haben, sowas zu blockieren. Das heißt, das jetzt ist quasi Plan B, das kann man sicherlich so sagen. Es gibt auch noch Plan C.
Weiß ich nicht, ich bin nicht sicher, ob das Plan B ist, denn man muss das vielleicht auch ein bisschen losgelöst voneinander sehen, denn der Aufsichtsrat, der dann letztes Jahr gewählt wurde, ja, der muss natürlich Dingen zustimmen und der muss auch in Dinge eingeweiht werden, aber richtig aktive Vereinsarbeit ist ja das, was jetzt kommt. Du bringst Anträge ein, du versuchst mit diesen Anträgen etwas innerhalb des Vereins zu verändern. Das ist, finde ich, noch viel, viel elementarer, als irgendwo zu einer Wahl Personen aufzustellen, die dann gewählt werden.
Aber immer das, also mir geht es letztendlich um das große Ziel, 50+1 zu erhalten, dass der Verein.
Ist das jetzt wichtiger
das ist das als letztes Jahr? Das ist das große Ziel und das hat letztes Jahr, ist man ein Stück weit daran gescheitert, weil man nicht genug Leute mobilisiert hat oder weil die andere Seite mehr mobilisiert hat oder warum auch immer. Und jetzt versucht man es halt, deshalb war das Plan B, es ist der zweite Anlauf. Der zweite Anlauf, das zu unterbinden, dieses 50+1 zu beenden. Und da sind wir dann halt auch. Stichwort ist halt pro Verein, die Stärkung des EVs.
Genau. Wir haben jetzt sehr viel über diesen Satzungsänderungsantrag, wo wir ja schon festgestellt haben, zwei Drittel mehr, das könnte relativ schwierig werden. Es gibt aber noch einen, wir müssen jetzt nicht über jeden Antrag reden.
Reden wir gleich drüber. Ich habe alle Anträge vor mir, ich finde sie alle wirklich spannend, tatsächlich. Auch die Informationsanträge, über die wir gleich noch kurz sprechen. Aber bevor wir über die anderen sprechen, das ist nämlich dann quasi so ein bisschen Plan B des Abends, würde ich sagen, wir hören uns mal an, was David Wagt, das ist derjenige, der diesen Antrag gestellt hat. Du kannst vielleicht kurz nochmal zusammenfassen, welche Funktionen der rund um Hannover 96 alles hat und dann hören wir kurz rein.
Sehr gerne. Also David Waag ist erst einmal gewähltes Mitglied des Fanbeirates von Hannover 96. David Waag hat auch den Brief an Kind verfasst, der vor ein paar Jahren hier groß die Runde machte und auf Missstände des Vereins im Umgang mit seinen Fans hingewiesen hat. David Waag ist auch sehr aktiv in der Interessengemeinschaft Rote Kurve und, wie wir jetzt feststellen, Mitglied des Vereins und auch da sehr engagiert.
Genau, du hast kurz mit ihm gesprochen und er hat das nochmal für uns zusammengefasst.
Es geht darum, die Mitglieder zukünftig an den Entscheidungen teilhaben zu lassen. Das ist bevor es zu einer Veräußerung der Management GmbH kommt, der völligen Trennung von Profifußball und Vereinswesen bei Hannover 96 ein Mitgliederbescheid herbeigeführt werden muss. Ja, das kann jederzeit bei Jahreshauptversammlung erfolgen und die Mitglieder können mit entsprechender Mehrheit eben auch darüber abstimmen. Es geht halt einfach um eine demokratische Mitbestimmung und es geht nicht darum, hier irgendetwas zu beschließen, was einmalig in Deutschland ist, sondern es geht darum, einfach einen Passus in unsere Satzung zu integrieren, der weit verbreitet bei vielen anderen deutschen Profifußballvereinen ebenso vorhanden ist.
Und selbst wenn man deinem Antrag zur Satzungsänderung zustimmt, wäre es theoretisch möglich, dennoch die Management GmbH zu veräußern, wenn es denn Wille der Mitgliederversammlung sei.
Genau. Es ist immer, also alle Macht, sag ich mal, geht von der Mitgliederversammlung aus, geht von den Mitgliedern aus. Nur man kann nicht über ihre Köpfe hinweg entscheiden, wie es bisher an der Mauer gehandhabt wurde.
Aber damit ändert sich im Prinzip am Status quo nichts. Das heißt, du verhinderst nichts, sondern du ermöglichst nur, dass die Mitglieder selbst darüber entscheiden dürfen.
Ja, das bleibt quasi alles beim Alten. Ja, nur es wird eine zusätzliche Entscheidungsbefugnis der Mitglieder hinzugefügt, sodass man nicht über ihre Köpfe hinweg entscheiden kann. Ja.
Das war David Waag zu dem Thema. Und ich würde sagen, damit belassen wir es bei diesem Teil Antrag 1. Es ist aber nicht der einzige Antrag des Tages und das war jetzt wahrscheinlich das, was du gerade nochmal so ein bisschen ansprechen wolltest. Es geht darum, dass dann ein transparentes Verfahren und die Einbindung der Mitgliederversammlung vor einem etwaigen Übernahmeantrag an die DFL, dass das mit Erfolg, dass man quasi das Ganze ein bisschen offener gestaltet, dass das nicht so hinter verschlossenen Türen läuft. Das ist dann für den Fall, dass es nicht überhaupt für den Fall, dass irgendwann zugestimmt wird, diese Management GmbH zu verkaufen. Ob das nun jetzt durch Vorstand und Aufsichtsrat passiert oder für den Fall, dass dieser Antrag, über den wir gerade eben gesprochen haben, falls der durchgeht und dann irgendwann die Mitglieder mal sagen zu zwei Dritteln, ja, wir verkaufen, dass das dann ein offenes Verfahren wird.
Genau, es ist so, das müssen wir vielleicht noch kurz erklären, diese Management GmbH kann auch nicht einfach so veräußert werden, weil 50+1 ist ja noch immer Regel im deutschen Fußball, der sich alle Vereine unterwerfen, Entschuldigung. Und es ist so, dass du eine Ausnahmegenehmigung bei der DFL beantragen musst, um überhaupt von dieser 50+1 Regel befreit zu werden. Und der zweite Antrag, der dann nochmal sehr interessant ist, übrigens gestellt von Ralf Nestler, einem aktuellen Mitglied des Aufsichtsrates von Hannover 96 e.V., der beschäftigt sich damit, dass, genau wie du sagst, ein transparentes Verfahren dort eingeführt wird, über diesen Antrag zu entscheiden. Das heißt, die Mitglieder, den Mitgliedern müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, die der DFL auch zur Verfügung gestellt werden, um diese Ausnahmegenehmigung überhaupt zu beantragen. Für diesen Zeitraum oder für dieses Verfahren werden dort 9 Monate veranschlagt, in denen sich informiert werden kann. Nach 9 Monaten soll eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden, die dafür da ist, das Für und das Wider dieser ganzen Ausnahmegenehmigung noch einmal zu erörtern. Und dann erst auf der darauf folgenden ordentlichen Mitgliederversammlung soll dann ein Beschluss gefasst werden, ob überhaupt eine Ausnahmegenehmigung bei der DFL eingereicht werden soll oder aber nicht. Das heißt, erstmal Informationen der Mitglieder, zweitens eine Phase, in der man sich auch nochmal alle Informationen zusammensuchen kann, nach 9 Monaten außerordentliche Mitgliederversammlung und dann erst auf der nächsten ordentlichen überhaupt eine Beschlussfassung würde das ganze Verfahren, Martin Kind sagt, er möchte jetzt den Verein übernehmen, zumindest deutlich entschleunigen und dafür sorgen, dass die Mitglieder auch darüber entscheiden können. Das ganz Interessante daran ist, das ist keine Änderung der Satzung. Das heißt, hier reicht eine einfache Mehrheit. Das heißt, ist auch nur einer im Saal mehr dafür als dagegen, ist das dann angenommen. Und in Zukunft muss wenn da, wenn Martin Kind den Verein übernehmen will, die Mitgliederversammlung darüber entscheiden.
Es ist hochkompliziert, aber Christoph, was ich sehr interessant finde an dem Thema, Tobi hat es gerade angesprochen, Ralf Nestler hat diesen Antrag gestellt und ist selber Aufsichtsratmitglied. Wenn man jetzt an die vergangenen Jahreshauptversammlungen zurückdenkt, und ich war, glaube ich, bei den letzten vieren oder so, war das immer so, dass vorne, ich sag mal, das Podium, wo Vorstand, Aufsichtsrat saßen, dass sie mit einer Stimme gesprochen haben, dass das dementsprechend von denen, ja, mit in eine Richtung lief, diese Veranstaltung. Könnte das ein Rückfall in alte, wilde Zeiten werden, Hannover 96 ist da ja quasi prädestiniert für gewesen über viele Jahre, diese Mitgliederversammlung zu leichtem Chaos zu machen, jetzt wo es zumindest im Aufsichtsrat eine Spaltung gibt.
Es war tatsächlich genau der Gedanke, als ich mir das gerade alles so angehört habe, der mir auch durch den Kopf schoss, dass ich so dachte, okay, ist das jetzt gerade eine Baustelle, die wir in dieser Saisonphase von, also das ist jetzt wieder klein gedacht, aber trotzdem, wir haben ja auch ein Nahziel sozusagen, brauchen wir jetzt so viel Unruhe in dieser Saisonphase, und was passiert da im Hintergrund eigentlich alles? Die scheinen sich ja dann doch alle nicht ganz so grün zu sein. Ich meine, es wundert einen, aber muss man auch sagen, es wundert einen auch jetzt nicht wahnsinnig, wenn man überlegt, was da in den letzten Monaten und Jahren an Personen hin und her und Konzepte hin und her und unseren Strategien auf und abgewälzt wurden, dann ist das irgendwann klar, dass du nicht mehr komplett den gleichen Weg gehen kannst. Und irgendwann muss es dich ja auch einholen auf so einer Führungsebene im Hintergrund. Von daher kann ich schon nachvollziehen, dass es so ist. Aber so dieses komplette Thema, wenn ich mir schon wieder überlege, ja, im Aufsichtsrat ist man sich nicht einig, dann ist die aktive Fanszene versus Großteile des Aufsichtsrats, da ist schon wieder so viel Eskalationspotenzial.
Wie in jedem anderen Verein, wie in jeder politischen Partei, überall da, wo demokratische Prozesse am Gange sind, gibt es Diskussion und Streit. Das gehört klar dazu. In den letzten Jahren war hier alles wischiwaschi weichgespült, so ein bisschen wie auf dem Parteitag der SED. Und das ist jetzt mal anders. Chaos ist mir auch viel zu groß.
Das ist ein ganz normaler demokratischer Prozess. Nur potenzielles Chaos. Genau. Wie gesagt, wir erinnern uns an wahnsinnige Veranstaltungen vor, naja, über 20 oder rund 20 Jahren. Lutze, findest du das, was Christoph gerade angesprochen hat, in Bezug auf die aktuelle sportliche Situation bei Hannover 96, dass es ja wirklich ein aktuelles, wichtiges Ziel gibt, nämlich den Aufstieg, siehst du da auch potenzielles Problem, dass vielleicht die Stimmung, sei es seitens der Fans, ich denke mal, die Mannschaft wird da sich eher nicht so sehr von beeindrucken, also zumindest nicht von dieser Jahreshauptversammlung beeindrucken lassen, seitens der Fans gibt, und dass dann die letzten vier Spieltage nicht zur Nebensache werden, aber vielleicht nicht mehr zu 100% wichtig sind?
Also kann ich mir nicht vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich mir nicht vorstellen, wenn man sieht, wie die Fans die Mannschaft unterstützen, auch in Aue jetzt, Sprechchöre mit Fülle, Winter Wonderland und so weiter und so fort, die stehen wie eine Eins hinter der Mannschaft, und lass es mal ein Plakat geben oder kurze Rufe, Kind muss weg, was ja ab und zu dann mal kommt, aber insgesamt glaube ich nicht, dass es jetzt einen riesen Aufruhr geben wird in der jetzt entscheidenden Phase, kann ich mir nicht vorstellen.
Gucken wir mal. Also das ist der zweite Antrag. Das heißt, wenn es da zu einem Übernahmeantrag kommt von der Management GmbH, dann sollen die Mitglieder mit einbezogen werden. Es gibt noch den Antrag Rückkauf der Markenrechte. Tobi, dazu würde ich gerne noch ganz kurz mit dir sprechen. Ja. Ziel ist es, dass der Verein, dass der e.V. die Markenrechte, die ja damals vor 17, 18, 19 Jahren von der Sales and Service GmbH gekauft wurden, wieder zurückgekauft wird und quasi das Ganze in einem Sale and Lease Back Prinzip, das heißt, am Anfang fließt da gar nicht wirklich Geld, die Markenrechte wieder beim Verein sind, und dann irgendwann, wenn quasi dieser Kaufpreis abgegolten ist, man dann tatsächliches Geld von der Profiabteilung für die Nutzung der Wortbildmarke Hannover 96 sowie des Vereinswappens erhält. Ein vielleicht gut gedachter Antrag. Meine Frage dazu ist, warum sollten die überhaupt verkauft werden? Also mit welchem Grund sollte die Sales and Service GmbH sagen, klar, machen wir. Wir geben euch die und dann können wir die paar Jahre nutzen und danach zahlen wir Kohle dafür. Also du brauchst ja immer zwei Leute bei so einem Kauf.
Ja.
Dass der Verein das will, ist die eine Geschichte. Dass es aber verkauft wird, ist die andere. Sehe nur ich diesen Haken da oder besteht der
wirklich? Nee, ich sehe den, der besteht natürlich. Du kannst ja niemanden zum Verkauf zwingen. Gut. Also der Verein hat damals das verkauft. Es gab dann wohl auch ein Rückkaufsrecht in 10 Jahre gültig zu den gleichen Konditionen. Das ist natürlich lange abgelaufen. Und du hast natürlich völlig recht, selbst wenn jetzt ein Beschluss gefasst wird, ja, wir wollen die Markenrechte zurückkaufen, muss dann auch der jetzige Lizenzinhaber sagen, alles klar.
Gut, dann sind wir uns da einig, dass das nicht ganz so leicht ist, wie sich das vielleicht im ersten Moment anhört.
Nein, es ist nicht, es ist mehr als Fingerzeig, glaube ich, gesehen. Okay. Mehr als, aber ich bin trotzdem sehr dafür. Ich meine, wir müssen uns mal vorstellen, du als Verein hast gar keine Rechte mehr an deinem Namen.
Aber sie haben ja die Nutzungsrechte. Sie haben ja die, das ist ja vereinbart, dass sie bis ans Ende aller Tage kostenlos das nutzen können. Also es ist jetzt nicht so, dass wir...
Wobei dieser Vertrag ja auch unter Umständen gekündigt werden kann. Nee, es gibt einen Grundlagenvertrag, das ist natürlich richtig.
Und der ist unkündbar, oder?
Das gibt es gar nicht. Also, oder zumindest müsste das mal richterlich festgestellt werden. Also es ist so, es gibt, der Vertrag sollte dahingehend geändert werden, dass er unkündbar gemacht wird. Er ist momentan nicht kündbar, aber glaube mir, dass jeder geschlossene Vertrag irgendwo kündbar ist, weil du sonst, dass das zumindest, sagt mir mein laienhaftes Rechtsverständnis, dass du sonst eine Benachteiligung einer Seite immer geltend machen kannst in einem Vertrag, der unkündbar ist. Kündbar ist irgendwo alles. Aber wir wollen jetzt auch, ich will auch gar keine Schreckensszenarien heraufbeschwören, ja, dass wir irgendwann im Breitensport anders heißen müssen. Das will ich gar nicht machen. Aber grundsätzlich finde ich es eine ganz normale Geschichte, dass du als Verein auch Herr deiner Rechte bist, deiner Marke.
Ja. Aktuell ist es nicht so, aktuell darf man es nur seitens des EVs ja kostenfrei nutzen quasi. Dann gibt es noch 3 weitere Informationsanträge, das heißt, da soll gar nicht groß was beschlossen werden, sondern der Verein soll darüber informieren, unter anderem, wie sich diese Förderung durch Martin Kind in den letzten 20 Jahren tatsächlich gestaltet hat. Da hast auch du mit 96freunde.de jemand zu befragt, mir fällt gerade der Name leider nicht ein, das tut mir
Patrick Nösel,
genau.
Da von der Interessensgemeinschaft pro Verein,
genau. 1896. Da würde ich tatsächlich auf 96freunde.de verweisen, lest euch das dort mal durch.
Vielleicht nur ganz kurz bitte, warum das überhaupt wichtig ist. Es ist Voraussetzung dafür, Martin Kind hat gesagt, er möchte den Verein, er möchte die Profigesellschaft komplett übernehmen und er möchte die Loslösung von dem Verein und der Profigesellschaft mit dieser Ausnahmegenehmigung über 50+1. Das kann er nur, wenn er nachweisen kann, dass er über einen Zeitraum von, das ist eine Ausnahmegenehmigung, die er auch selbst ja quasi erstritten hat, dass er nachweisen muss, dass er eine 20-jährige Förderung, er persönlich als Martin Kind oder eine Gesellschaft, in der er Mehrheitseigner ist, muss 20 Jahre lang eine erhebliche Förderung nachweisen können. Das ist Hintergrund. Deswegen fragt man, wie sieht die Förderung aus?
Genau, und das ist tatsächlich so kompliziert, dass ich glaube, selbst Martin Kind behauptet ist, dass er es verstanden hat, die DFL oder der DFB behauptet, dass sie es verstanden haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob alle Seiten genau wissen, auf welcher Waage man sich da gerade befindet. Deshalb könnte man da vermutlich 4 eigene Hannover-Liebfolgen zu machen und kommt am Ende immer noch nicht zu einem vernünftigen Ergebnis. Aber ich bin gespannt, inwieweit das abgetan wird. Ich meine mich an die letzten Jahreshauptversammlung zu erinnern, dass das teilweise dann auch so ein bisschen Richtung Betriebsgeheimnis geht und dass man da gar nicht alles offenlegen möchte. Ob man das muss, werden wir sehen. Dann geht es um das Rückkaufsrecht des EVs für die Anteile an der KGaA. Das war die Geschichte, die neulich, also ich glaube, das war vor 2 Jahren, für den schmalen Taler von 3,4 Millionen, wenn mich nicht alles täuscht, waren es 3,25 Millionen, sind die letzten 15,66% von dem EV an die KGaA gegangen. Und
wisst ihr, wie viel Stuttgart für 11% haben will?
41,5 Millionen.
So.
Wir sind uns ja alle einig, das gab ja damals schon mit Hertha ganz viel dazu Thema, dass das alles nicht so ganz durchschaubar ist. Aber auch da ist jetzt die Frage, oder ein Informationsantrag soll gestellt werden, inwieweit dort Bestrebungen sind, das zurückzukaufen. Und der dritte...
Weil Martin Kind mal angekündigt hatte, es wird die Möglichkeit geben,
ja,
und dass der EV die Anteile zurückkaufen kann.
Wer da dabei war bei dieser Ankündigung, weiß, dass das die Beschwichtigung des Abends war. Aber das nur meine ganz persönliche Meinung. Der dritte Informationsantrag geht in die Richtung Stammelstraße. Dort soll das Vereinszentrum gebaut werden. Da sind 12 Fragen aufgeführt, die beantwortet werden sollen. Auch dazu kann ich eigentlich an dieser Stelle nur verweisen, weil es das jetzt wirklich zu weit führen würde, wenn wir das alles durchdiskutieren. Auf zum Beispiel proverein1896.de. Dort sind alle Anträge nochmal in der vollen Länge aufgeführt. Ich empfehle jedem, der Mitglied ist, zur Jahreshauptversammlung zu kommen. Egal ob stimmberechtigt oder nicht, egal wie er stimmt. Es ist zumindest für 96 für den e.V. eine wichtige Veranstaltung. Es wird dort viel passieren und man sollte sich das wirklich mal live angucken. Tobi, wir beide werden vor Ort sein.
Das ist richtig.
So sieht's aus. Und jetzt müssen wir aber wirklich nochmal über Fußball sprechen, denn Düsseldorf. Bevor wir darüber sprechen, noch kurz der Hinweis. Am Donnerstag, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, ab 1.30 Uhr der NFL-Draft wird begleitet bei uns auf meinsportradio.de von Christian Schimmel von der draft.de. Der spricht live durch die Nacht, also wer ein bisschen schlecht schläft oder nachts vielleicht irgendwie was noch zu tun hat, arbeiten muss, darf gerne ab 1.30 Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und dann in den folgenden Nächten ebenfalls die Draft-Runden in der NFL begleiten und zuhören, das Ganze bei uns auf meinsportradio.de.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Jörg, Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Bei uns Lutze, Tobi Krause und Christoph Borschel. Christoph, auf dem Hannover liebt Account auf Twitter, @HannoverLiebtMSR, wobei Hannover das E weglassen. Wir freuen uns über jeden Follower. Gibt es eine Statistik? Und zwar 96 im Vergleich zu den Mannschaften dieser Liga. Wir haben jetzt 4 Vereine noch nicht zweifach gespielt, alle anderen haben wir 2 Spiele hinter uns. Und ich habe die gemacht und ich habe mir die angeguckt und ich habe mir überlegt, was will der Dichter mir damit sagen? Also ich mir selber. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass wir gegen Mannschaften von unten Probleme haben und nicht so viele Punkte holen, wie man sich das eigentlich vorstellt. Tatsächlich gegen München und gegen Kaiserslautern sind die einzigen, die wir 2-mal geschlagen haben. Kommt das irgendwie alles für dich überraschend? Sagt das nichts aus? Was ist dein Eindruck von dieser Statistik?
Ja, ich gucke sie mir auch gerade an. Ich hätte es mir ehrlich gesagt, hatte das gleiche Bauchgefühl wie du. Das war aber irgendwie scheinbar so schlimm, sieht's. Ja, so wahnsinnig schlimm sieht es eigentlich gar nicht aus. Es war eher so ein postfaktisches Gefühl, glaube ich. Wolltest du jetzt damit, dass wir Angst haben vor Düsseldorf? Oder was wolltest du damit?
Nein, vor Düsseldorf haben wir keine.
Das nämlich nicht.
Also da haben wir erst ein Spiel, da haben wir unentschieden gespielt. Auswärts unentschieden können wir ja wie die Großen. Aber
wir haben ja das andere im Kopf. Wir haben ja das Heimspiel im Kopf alle. Das ist ja das.
Ja, genau.
Das 6-1.
Was wir gucken müssen, ne?
Das gute 6-1, ja. Also die Grafik, ich glaube, mir sagt die halt auch wirklich nichts. Wir haben, das ist vielleicht das Positive, was man mitnehmen kann. Wir haben gegen keine Mannschaft 2-mal verloren. Das wird auch so bleiben bis zum Ende der Saison. Und wir haben noch die Möglichkeit, mit Heidenheim und Stuttgart 2 Mannschaften in beiden Spielen geschlagen zu haben. Aber sonst nehme ich da nichts mit. Vielleicht zu viele Unentschieden, Lutze? Wie oft wir 1 und 4 Punkte da stehen haben?
Ja, also wir haben jetzt nicht so viele, wo wir eine 6 stehen haben. Ne? Du sagst es, 2 Optionen haben wir zwar noch, aber insgesamt wären das dann maximal 4-6 Punkte bei 17 Spielen für so einen klaren Aufstiegsfavoriten, wie wir sind, schon ein bisschen wenig. Ne?
Bisschen dünne das Ganze.
Ja.
Jetzt können wir bitte bei dann sogar 34 Spielen.
Ja, hast recht.
Bei dann 34 Spielen, genau.
Und dann nur 4 Mannschaften, 2-mal geschlagen, das ist echt dünn.
Ja, ist ein bisschen. Na gut, mal gucken. Also das.
Aber es wird reichen. Es wird ja reichen, Freunde. Es wird reichen.
Ja, wozu reicht's denn, Tobi? Am Sonntag Heimspiel. Wir sind ja
also heimstark. Es wird kein 6-1. Es wird aber auch kein 2-2. 96 wird das Spiel gewinnen. Düsseldorf ist ja eine der schlechtesten Mannschaften in der Rückrunde. Vielleicht kann Christoph gleich da noch mehr zu sagen. Das ist ja so sein Gebiet. Aber für mich erschreckend übrigens, wie schlecht die nach der Rückrunde, nach der Winterpause sind. Die haben erst 2 Siege geholt. Die letzten, ich glaube, 7 Spiele nicht gewonnen oder so ähnlich. Also das ist eigentlich genau der richtige Gegner jetzt im Heimspiel. Wir sind die beste Heimmannschaft. Wir werden das gewinnen. Ich glaube nicht, es wird großer Druck auf der Mannschaft sein. Davon gehe ich einfach mal aus. Es kann 2 Sachen passieren. Entweder sie wollen mit aller Macht zeigen, Aue, das haben wir verarbeitet, jetzt erst recht. Oder aber sie zittern sich ein zurecht.
Und wie geht's aus, Tobi?
96 hält wieder nicht die Null. Wir schlagen Fortuna Düsseldorf mit 3-1.
3-1. Christoph, kannst du was über Düsseldorf sagen?
Ich kann da was zu sagen. Die Situation ist ein bisschen vergleichbar, weil man hatte so in der Winterpause in Düsseldorf so, war, ja, okay, wir spielen eine solide Mittelfeldsaison, alles gut und endlich mal wieder eine entspannte Saison. Das ist so ein bisschen das, nachdem man sich hier so ein bisschen sehnt. Und jetzt ist man halt echt verdammt tief wieder reingeraten und hat auch kein leichtes Restprogramm. Und dieses Restprogramm beginnt halt in Hannover. Das heißt, man hat in Düsseldorf mindestens, und das meine ich jetzt echt ernst, mindestens gleich viel Druck, wie wir haben. Weil es sind nur 2 Punkte für Düsseldorf vom Relegationsplatz entfernt. Und unten spielen auch noch ein paar gegeneinander. Von daher hat Düsseldorf den gleichen Druck, was ein Riesenvorteil für uns natürlich auch ist. Plus, das kommt noch dazu, die haben überhaupt keine Abwehr mehr. André Hoffmann, kennen wir ja ganz gut.
Gesperrt.
Gesperrt. Vorher nicht in die Mannschaft gefunden, dann in die Mannschaft gefunden, dann gesperrt. Kevin Akpoguma, eigentlich auch unangefochtener Stammspieler, letztes Spiel einen ganz fiesen Halswirbelbruch sich zugezogen. Alles andere als schön, kann auch nicht spielen. Adam Botzek, eigentlich auch Stammspieler, kann auch nicht spielen. Und dann wird's halt dünn. Das heißt, sie haben jetzt noch Alexander Madlung. Da muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen, dass das super wäre, wenn der spielen würde für uns, weil der macht ja potenziell, also ich glaube, der hat noch nie ein gutes, in keiner Mannschaft, in der er gespielt hat, ein gutes Spiel gegen 96 gemacht.
Das vielleicht liegt das auch an seiner Vergangenheit.
Das gönne ich ihm von Herzen, absolut. So, natürlich. Aber selbst der ist angeschlagen. Kahn Eihahn hätten sie auch noch, der ist aber wahrscheinlich, wird er gesperrt wegen Schiedsrichterbeleidigung. Also die haben einfach in der Defensive gar keinen mehr. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir absolut Vollgas spielen, trotz Reaktion zeigen und dann auch, ich traue mich jetzt, und auch hoch gewinnen und 5-1 gewinnen, ganz einfach.
5-1, er legt vor. Kurz noch der Blick auf das letzte Spiel Aue. Tobi Krause hatte getippt, 2-0 für Aue. Warum, könnt ihr nachhören in der letzten Sendung. Hans hatte 2-0 für 96 getippt und daraus ergibt sich natürlich der perfekte Tipp, das 2-2. Okay, Lutze, Düsseldorf.
Ja, ich muss sagen, ich bin auch so sehr optimistisch und ich kann mich echt nur anschließen, was Christoph gerade gesagt hat. Ich habe mir das an der Konferenz angeguckt am Sonntag. In Düsseldorf habe ich den Eindruck, liegen die Nerven absolut blank. Man kann es nicht anders sagen, das Spiel gegen Pauli, wer es gesehen hat, wird wissen, was ich meine. Auch Friedhelm Funkel an der Seitenlinie finde ich also sehr, sehr aufgeregt, ist er da rumgelaufen. Also hat auch nicht gerade dazu beigetragen, dass seine Leute sich im Zaume gehalten haben. Ich hau einen raus, 4-0 für uns.
4-0, alter Jungs, ihr dreht alle durch. Komm, ich bin der Angsthasenfußball, den wir befürchten oder zumindest teilweise befürchten. 1-0 gewinnt Hannover gegen Düsseldorf, ist aber auch scheißegal. Nein, es ist nicht scheißegal.
Es kommt auf die Tordifferenz.
Ein Blick auf die Tabelle verrät tatsächlich, die Tordifferenz könnte hinten raus noch sehr, sehr wichtig werden. Ich befürchte nur 1-0. Und dann kommt der große Befreiungsschlag in Heidenheim. Die Weltmannschaft auswärts. Tobi live vor Ort und dann mal gucken.
Du fährst da schon wieder hin?
Nein, das war ein Spaß. Also Gott, vielleicht. Es gibt letzte... Also mein Auswärtsfluch ist jetzt ja wohl bitte mit der Nichtanwesenheit in Aue erledigt. Ich war so weit weg von Aue, wie es nur ging. Ich war noch nicht mal in Hannover.
Sie haben nicht verloren.
Und ja, aber mit mir haben sie auch nur einmal verloren bei 7 Anläufen. Das ist eine ganz gute Quote, finde ich. Ja, deshalb, Heidenheim ist noch so ein bisschen wackelig, aber da können wir nächste Woche nochmal drüber sprechen. Das war's für diese Woche. Ich danke Tobi Krause von 96freunde.de. Jetzt ist es mir doch glatt nicht mehr eingefallen, Tobi. Sorry. Das
ist gar nicht schlimm. So war es eine schöne Pause und alle konnten sich doch vorbereiten auf den Namen.
Und konnten, genau, das Handy schon mal zücken. Wenn ihr was über die Jahreshauptversammlung nächsten Tage, in 2 Tagen hören wollt, lesen wollt, @buje78, da könntet ihr unter anderem was finden. Mein Account @runnertobi dürfte vermutlich auch die ein oder andere Information zur Jahreshauptversammlung bringen. Christoph, jetzt bin ich so schlecht vorbereitet, kann dein Twitter-Account nicht nennen.
C. Borschel,
verdammt.
Voll einfach. Einfallslos wie sonst was, ja.
Einfallslos wie sonst was, aber
los. Aber du merkst, man kann es nicht gut merken. Das hat gut geklappt.
Nein, ich bin einfach ein bisschen Brain kaputt heute. Dir auf jeden Fall trotzdem vielen Dank für deine Anwesenheit heute und für deine Teilnahme. Das gleiche gilt für Lutze, den ihr findet unter @LutzeOnFire bei Twitter. Und das war's für diese Woche. Nächste Woche Düsseldorf, Rückblick und dann Vorschau auf Heidenheim. Bis dann. Tschüss.
Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.